Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Podcast bei Wolf on Tour. Und ich habe wieder bei mir den lieben Dr. Patrick Berndt. Und heute wollen wir ein bisschen über verschiedene Kraftsportarten, würde ich es mal nennen. Wobei, manche sind schon schwierig als Kraftsportart zu bezeichnen. Über ein paar Sportarten sprechen, ja. Rennsportarten, schon längere Sportarten, die gerade wieder mehr hochkommen vielleicht. Und wollen für euch das so ein bisschen einordnen, was sind so die Für und Wider für die verschiedenen Sportarten, Trainingsarten und was passt vielleicht gut zu euch oder vielleicht auch nicht so gut zu euch. Und um es mal ein bisschen beim Namen zu nennen, klar, natürlich Riesentrend heute Hyrox. Wahnsinn, was die Jungs aus dem Boden gestampft haben. Dann immer noch, finde ich, eine sehr, sehr geile Sache, die schon lange etabliert ist, CrossFit. Dann wollen wir ein bisschen drauf schauen auf Powerlifting, also einfach schweres Training. Dann wollen wir drauf schauen auf Strongman, weil ich auch gerade mit dem Dennis ein bisschen was mache und es ist natürlich bei mir gerade sehr präsent. Ich habe insgesamt das Gefühl, dass Strongman wieder so ein bisschen mehr Aufsehen erregt zumindest, ne? Und ich muss sagen, ich liebe das natürlich von jeher, weil ich bin als Kind mit Eurosport und DSF die Strongman
Weltmeisterschaft, das fühle ich, ja.
Oder anschauen. Das waren mit so meine ersten, es kam ja sonst früher nichts im Fernsehen, was damit zu tun hatte. Mal abgesehen von Chuck Norris und Van Damme. Übrigens, Chuck Norris treffe ich nächste Woche. Geil.
Wirklich?
Ja, ich treffe Chuck
Norris. Okay, ich bin ein bisschen neidisch, muss ich jetzt ganz offen gestehen.
Über 80 treffe Chuck Norris nächste Woche. Also wenn ihr das hier hört, habe ich ihn schon getroffen. Genau, und dann wollen wir noch vielleicht trotzdem, wobei wir darüber die ganze Zeit sprechen, auch ein bisschen die Bilanz ziehen zum klassischen Training alias Bodybuilding, so vielleicht, ne?
Ja, das war so ein bisschen olympisches Gewichtheben haben wir vergessen.
Gewichtheben, vielleicht noch die Differenzierung zu Powerlifting, auch ganz wichtig, ja. Und ja, Patrick, ich muss sagen, ich habe Bock wieder heute. Vielleicht ja. Eine ganz kleine Entschuldigung an der Stelle. Wir haben heute, nehmen wir auf für nächste Woche. Wir haben letzte Woche einmal keinen Podcast für euch hochgeladen. Das tut uns sehr leid. Manchmal kriegen wir es einfach nicht hin. Aber es kam online Training bei mir zu Hause mit Dennis Kohlruss. Steine heben. Und er hat unser Rudergerät ausgemaxt mit 200 Kilo in der Exzentrik und 180 Kilo in der Konzentrik. Wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, klickt da gerne mal noch rein. Das ist jetzt eine Woche online. So, Patrick, legen wir los. Mit was wollen wir anfangen, uns anzuschauen? Ich fände es eigentlich ganz cool, mit Hyrox reinzusteigen, weil das ist gerade so, glaube ich, der große Hype. Ich kenne kaum jemanden, inklusive meiner Frau, die nicht davon träumen, Schatzi, lass uns einen Double machen. Also die haben so viel richtig gemacht. Das muss man wirklich mal. Ich habe die Jungs letztes Jahr beim Bodylife Award einmal kennengelernt und witzigerweise, ich war bei einem der allerersten Hyrox-Meetings dabei, wo die noch nicht existent waren, im Elbtürm in Hamburg beim Willi, weil der Willi, sehr guter Freund von mir und auch mein Trauzeuge, hat ganz, ganz früh die supportet. Ganz, ganz früh. Und ich war da bei einem Meeting dabei in seiner CrossFit-Box im Elbgym Eppendorf und habe es ehrlich gesagt noch damals ein bisschen belächelt. Ich habe es nicht gesehen. Also ich habe ja manchmal, würde ich behaupten, einen ganz guten Riecher so für Geschäftsmodelle und so und kann ganz gut einschätzen, was irgendwie funktioniert und was nicht. Und da habe ich mich mal völligst verschätzt, verkalkuliert. Ich hätte in die Hyrox-Aktie nicht investiert und das war dumm. weil die haben.
Man darf sich auch mal irren.
Die haben so einen geilen Job gemacht und die haben bei so vielen Sachen ins Schwarze getroffen. Ich würde es mal von meiner Seite so ein bisschen und dann kannst du ja gleich mal rein, was sie meiner Meinung nach richtig gemacht haben. Sie haben sehr, sehr richtig gemacht, dass sie extrem viel Wert auf die Community legen. Also sie haben es geschafft, dass sich Hyrox-Athleten gerne damit identifizieren. Mit einem T-Shirt rumlaufen. Ich bin Hyrox-Athlet und so, ne? Und ich möchte es gar nicht ins Lächerliche ziehen, sondern das haben die wirklich sehr, sehr geil gemacht. Sie haben die Events darauf perfekt ausgerichtet. Also ich habe ja vor einem Jahr auf der FIBO selber ein Single gemacht, weil ich das auch mal so erleben wollte, musste. Mein Ingenieursteam hat mich auch ganz leicht dazu hingedrängt, muss ich zugeben, weil die es vor mir gemacht haben. Und die Events sind mega geil darauf ausgerichtet, dass du wirklich halt, also du stehst da in diesem Tunnel, dann läuft der Countdown, dann geile Musik, das ganze Umfeld und so, die ganze Aufmachung, das machen die schon sehr, sehr geil, muss man ihnen lassen. Also macht Spaß und jeder, der Bock hat, das zu machen, kann ich grundsätzlich erstmal nur empfehlen. So, dann machen sie sehr, sehr geil, dass es einfach ist. Also, dass sie die Übungen, was meine ich mit einfach, nicht falsch verstehen, ein Hyrox durchziehen ist nicht so einfach, weil es schon ekelhaftes Volumen und sollte man sich schon ein bisschen vorbereiten. Es sind auch ein bisschen die Downsides, komme ich gleich dazu. Aber sie haben eben einfache Übungen ausgewählt. Also du brauchst wenig Skills dafür. Also wenn wir es mit CrossFit vergleichen, würde ich sagen, CrossFit ist brutal High Skill. Ist auch übrigens mein größter Kritikpunkt an CrossFit, dass du halt, wenn du gerade in CrossFit Wettkämpfe machen willst, musst du unfassbar viel lernen dafür. Und das ist bei HYROX eben sehr clever gelöst, dass du halt einfach Farmer's Walk, Skiergometer, am Rudergerät ziehen, kriegt irgendwie auch jeder hin, ne? Die Burpees, klar, die sind ekelhaft, aber sie sind einfach. Vor allem so, wie sie es dann auch machen, mit runtersteigen, hochsteigen. Du darfst ja alles machen, was du willst. Hauptsache, du hältst dich halt an die Grundregeln so irgendwo. Und das ist bei HYROX sehr, sehr, sehr geil gelöst. Vielleicht von meiner Seite ein bisschen die Downsides beim HYROX. Ich glaube, dass sehr viele Leute sich beim Training und so völlig aus dem Leben schießen. Also alle, die HYROX sich vornehmen, nicht alle, viele, die HYROX sich vornehmen und nicht mit Profis trainieren, bei Profis trainieren, durch diese Vielzahl der Übungen, durch diese hohe Laufvolumen und so, bist du sehr prädestiniert dazu, dich völlig aus dem Leben zu schießen und eigentlich ein totales Übertraining zu machen und vielleicht gar nicht so viel positiven Effekt hast und das Volumen beim Wettkampf selbst ist halt auch einfach pervers. Also da sind schon viele Leute, wenn du denen zuguckst, wie die da die 8 Kilometer in Summe da lang rennen, sieht nicht alles nur gesund aus. Also auch bei
Also du
mir
meinst
war
vor
nicht alles
allem,
nur gesund.
du meinst, dass da häufig einfach der eigentliche Wettkampf als Training durchgeführt wird.
Genau. Kann ich mich mit
Ja.
einreihen? Erzähle ich jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung. Bei mir kam das Ingenieursteams auf mich zu, hat gesagt, hier Wolf, du laberst uns immer voll, wir sollen alle trainieren, dass wir geile Geräte bauen können. Ist wirklich so, ich sage immer zu allen, ihr könnt nicht die geilsten Geräte der Welt bauen wollen und selber nicht trainieren, das geht für mich nicht auf. Und das ist bei uns, du weißt es ja wirklich so, dass alle trainieren und alle mittlerweile ein Gefühl für Training haben. Und die haben eben alle HYROX gemacht, haben gesagt, ja, Harvard, du laberst uns immer voll, jetzt bist du mal dran, ja. Und du weißt, ich bin der Antiläufer, es war also für mich echt eine Herausforderung. Und ich habe mich dann in 3 Monaten selbst vorbereitet, habe mir hier alles Equipment gekauft, was du brauchst, dass du alles üben kannst. Also von Schlitten, am Anfang habe ich den Crafter auf dem Hof durch die Gegend geschoben. Und dann habe ich mir Schlitten gekauft, Bälle
Okay.
gekauft, Kettlebells hatte ich eh und so. Also ich habe alles außer Skiergometer. Und den habe ich aber hier in Villingen in der CrossFit-Box im Kraftwerk, wo ich immer hingehe oder oft hingehe oder auch bei der Wiki, wo ich öfter hingehe, ins CrossFit in Schwenning. Und dann habe ich mich darauf vorbereitet und dann habe ich eigentlich immer sonntags einen halben HYROX
Okay,
gemacht.
ja.
So, also auch völlig behindert, weil ich halt irgendwie wusste, scheiße, ich habe wenig Zeit, ich musste jetzt irgendwie ran und mach mal so. Und ich plaudere jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen und sorry für alle Zuhörer, dass ich hier gerade wieder so einen Monolog hinlege und dich, Patrick, nicht quatschen lasse.
Alles gut.
Ich habe mir dann ja wirklich Herzrhythmusstörungen geholt. Also ich habe das Training durchgezogen, habe mich da vorbereitet, bin auch trotz viel zu hohem Trainingsvolumen in den einzelnen Disziplinen besser geworden, weil ich ja eine gute Grundkraft habe und so. Und wenn ich dann spezifisch Burpees auf 100 Meter sind es, glaube ich, oder 80, übe und wenn ich Schlitten schiebe, übe und wenn ich Kettlebells tragen übe und so, Griffkraft und so ist bei mir alles da, nur nicht so ausdauernd, dann habe ich das relativ schnell hingekriegt, dass ich diese Übung okay konnte. Und dann bin ich einfach viel mehr laufen gegangen wie sonst und habe dann hier eben mir abgemessen. Wir sind ja hier gerade in Hüfing oder ich bin hier in Hüfing, wo wir immer aufnehmen. Und da habe ich dann mir abgemessen, was dieser Kilometer ist. Ne? Und dann habe ich hier immer die Übung gemacht, Kilometer laufen, Übung. Also wirklich, wie es halt dann auch in der Wettkampfrealität ist. Und habe dann, je nachdem, wie viel Zeit ich hatte, halt die verschiedenen Übungen geübt. Und weil ich wenig Zeit hatte, wusste ich, ich muss eigentlich immer möglichst viel üben irgendwie. Und dann ist halt daraus geworden, dass ich eigentlich immer so einen halben und ich habe auch mehrmals in 3 Monaten einen ganzen simuliert. So, um zu trainieren.
Okay.
Und das war schon sehr, sehr viel, aber mein Körper kann einiges ab und das hat ganz gut funktioniert. Und dann habe ich halt auf der FIBO, und das war dann eigentlich das Dümmste, du weißt, was FIBO bei uns bedeutet. Bei mir 4 Tage wenig schlafen, wenig trinken, wenig essen, obwohl echter Oscar mich gut versorgt hat und immer mir Wasser gebracht hat und so. Ich habe keine Stimme mehr. Ich bin von morgens bis nachts da einfach voll Gas auf Strom und das ist für uns, ich kann es nicht genau beziffern, was eine Stunde kostet. Also gerade habe ich es nicht mehr im Kopf, aber wir geben da ja über 1 Million aus als Firma, dass wir da 4 Tage stehen. Das heißt, ihr könnt runterrechnen, die 4 Tage, wo die Stunden, die offen sind. Also jede Stunde ist sehr, sehr kostspielig für uns und ich versuche da aus jeder Stunde mit dem ganzen Team so viel wie möglich rauszuholen. Also ist für mich schon geil. Also ich liebe die FIBO, aber es ist Stress, ne? So. Und aus diesem Stress bin ich dann hingegangen und habe Sonntagmorgen ein Single gemacht. Und ich bin ja so unbedarft an Hyrox ran, dass ich nicht mal richtig gecheckt habe, was der Unterschied zwischen Single und Double ist. Unsere ganzen Ingenieure, nämlich Dennis und Co., haben nämlich ein Double gemacht unter uns, Patrick, ne? So, dann habe ich diesen Single durchgezogen, war auch sehr begeistert, wie gut ich das hingekriegt habe. Also war 1:28, da lachen sich jetzt alle drüber tot, die irgendwie in Hyrox gut sind. Aber für mich als Antiläufer,
du hast überlebt.
Ich habe es geschafft und ich habe mich auch während des Wettkampfs gut gefühlt, obwohl Polar hatte mir noch diese geile Uhr gesponsert direkt davor, also diese Crit irgendwas, die super genau misst, plus Brustgurt, haben die mir so ein bisschen zur Verfügung gestellt. Grüße gehen raus an Mr. Banderenko. Und dann hatte ich wirklich fast durchgängig auf dieser Uhr, wenn ich runtergeschaut habe, 185 Puls und teilweise Spitzen von an die 200. Also ich komme noch auf 200 mit dem Puls. Und hatte die also wirklich mit dem Brustgurt, der sehr genau misst. Ich hatte das auch aufgezeichnet in der App, den kompletten Wettkampf. Das war geisteskrank, in welcher Pulshöhe ich durchgängig da war. So, dann ging es mir eigentlich danach noch gut. Ich war stolz auf mich, dass es funktioniert hat. Hab den Sonntag noch durchgezogen, bin heimgefahren. Hab abends noch mit unseren chinesischen Partnern zu Abend gegessen. Und dann habe ich schon gemerkt, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe, dass ich am selben Abend brutalen Muskelkater hatte. So, dass ich schon am selben Abend meine Beine gespürt habe wie sonst was von dem Wallballs irgendwie und all dem Kram. So, und dann bin ich heimgefahren, alles noch gut. Und dann bin ich so 1 oder 2 Wochen später zum Jörg Hösli gefahren, den wir unbedingt mal wieder im Podcast brauchen. Grüße gehen raus.
Das Jörg. Sagen wir, haben wir jedes Mal gesagt.
Ja. Terminkalender sind einfach der Horror, sein Hobby und so. Und dann hat er mich wieder leistungsdiagnostikmäßig untersucht mit Spiroergometrie und all dem Kram, was er macht, was er voll geil macht. Also ich habe es noch nirgendwo anders geil erlebt als bei ihm. Und hat er mich nach 5 Minuten vom Fahrrad genommen, hat gesagt, Alter, sofort Stopp, bei dir ist hier die Hölle los. Ne? Ich hatte quasi in Ruhe einen Laktatwert von 10, 11 irgendwas, also völlig durch die Decke. Ich hatte Sauerstoffsättigung, mein Körper hat gar nichts reingelassen. Puls auf ganz anderem Niveau, wie es bei mir sonst ist. Also völlig absurde Werte, wo er gesagt hat, hey, bei dir stimmt hier irgendwas absolut nicht. Wir brechen das hier ab, macht gar keinen Sinn, dich auszubelasten. Und das war aus einem Hyrox-Training raus, wo ich eigentlich dachte, ich bin jetzt voll hier. Jetzt reiße ich die Bude ab beim Test. Ne? Und da hat er mich zum Kardiologen geschickt. Mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung. Was nicht so geil war. Hat mich also schon
unangenehm
angeworfen. Ja. So hatte ich nachher nicht. Es war beim Kardiologen alles gut. Aber ich hatte eben so ein bisschen eine begrenzte Zeit Herzrhythmusstörung, also solche Stolperer drin und hatte eben diesen Verdacht auf Herzmuskelentzündung und mein ganzes System war völlig im Keller trainiert. So, und das würde ich unterstellen, dass das da draußen sehr vielen Menschen passiert, die sich eigenständig oder mit übermotivierten Trainern auf Hyrox vorbereiten. Und das wäre jetzt auch mein erstes Appell oder mein Resümee zu Hyrox und dann halte ich wirklich mal den Schnabel. Ich würde das jedem empfehlen. Ich finde das sehr, sehr geil. Also auch wenn das jetzt, also das ist mir wichtig, dass das jetzt nicht negativ hängen bleibt, weil das war jetzt so meine Erfahrung und ich habe aber auch, glaube ich, wiedergespiegelt, was meine Dummheit daran war. Und mein Appell an alle wäre, macht Hyrox, aber sucht euch eine Location, die Hyrox ordentlich macht. und die dieses Training als gezielten Prozess, was eben Training ausmacht, als geplanten Prozess auch mit euch macht und euch nicht völlig aus dem Leben schießt und nehmt euch genug Zeit, euch dahin zu entwickeln, dass ihr einen Wettkampf machen könnt. Und dann ist HYROX mega geil. Wenn ich das allerdings so mit der Brechstange mache, so wie ich das gemacht habe, und jetzt habe ich das Glück, ich trainiere, seit ich 7 Jahre alt bin, durchgängig. Mein Körper kann sehr viel ab und mich hat es schon so zerschossen. Und ich trainiere immer alles. Also ich trainiere auch, ich gehe einmal die Woche ins CrossFit, wenn ich zu Hause bin. Jetzt habe ich sehr lange nicht geschafft, weil ich einfach nicht zu Hause bin und sehr, sehr viele Events und Termine auswärts habe und so. Und ich dann, wenn ich zu Hause bin, einfach mit den Kids sein will. Aber ich bin da jetzt nicht von null gestartet und trotzdem hat es mich so zerlegt. So, also
Ja.
HYROX geil. HYROX aus meiner Sicht ein bisschen, auch gefährlich ist immer ein großes Wort, aber kann sich schon negativ für dich auswirken.
Ja, ich würde es an der Stelle relativieren, weil das, was du beschrieben hast, ja eigentlich auf alle Sportarten, um die es heute gehen soll, übertragbar ist. Ja,
100%.
wenn du zum Beispiel mit Powerlifting anfängst und meinst, du musst jeden Tag dein 1RM-Kreuz heben, dann wird das nach spätestens 2 Wochen wahrscheinlich auch irgendwo ungewünschte Auswirkungen zeigen.
Ja, du wirst halt dann eher ein orthopädisches Problem kriegen und wahrscheinlich nicht dein Herzproblem. Aber du wirst
Ja, also die Belastung aufs
andere
zentrale
Dinge haben.
Nervensystem würde ich auch nicht unterschätzen,
Stimmt.
aber
Und du wirst auf jeden Fall Schmerzthematiken kriegen, ja.
ja, also die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr hoch, ne? Es muss nicht sein, aber wie bei allem, je öfter man sehr strapazierende Dinge tut, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann ein unerwünschter Effekt bei rauskommt. Ich würde das so auch unterschreiben, was du gesagt hast. Es ist schwierig, wenn man eben als Training immer einen Wettkampf macht. Das hatten wir ja auch schon in der vergangenen Folge schon mal ausführlicher erläutert, weshalb ich jetzt hier nicht mehr so explizit dazu Stellung nehmen will. Ich würde aber vielleicht jetzt gerade noch was Strategisches ansprechen für die nächsten Kraftsportarten. Für uns beide ist es, glaube ich, ganz selbsterklärend, was HYROX ist. Ich
Ah,
weiß
oh
aber nicht,
ja.
ob das auf alle Zuhörerinnen und Zuhörer zutrifft.
Ah, nee, da hast du natürlich völlig recht. Ich
Ja,
krieg's aber
lass
immer
uns vielleicht.
nicht ganz zusammen. Hast du es gerade vor dir? Also ich krieg die Reihenfolge immer nicht. Ich weiß nur, Skiergometer war das erste. Also du läufst im
Genau.
Endeffekt 8 Kilometer in Summe, immer 1 Kilometer und dann hast du wieder eine Übung.
Genau, also es ist im Grunde genommen das, was man heute auf Neudeutsch in der Branche, in der Fitnessbubble als Hybrid-Training bezeichnet, also Hybrid-Training, nämlich die Kombination aus irgendwas mit einem Kraftaspekt und irgendwas mit einem Ausdaueraspekt. Der Ausdaueraspekt ist hier erfüllt durch Laufen, wie du gerade gesagt hast, Wolf, immer 1 Kilometer. Was bedeutet, man hat 1 Kilometer Laufintervall und dann kommt eine Kraftübung. Oder muss nicht immer zwingend eine Kraftübung sein, kann auch einfach irgendwas anaerobes sein, also eine übersäuernde Tätigkeit. Und das trifft jetzt zum Beispiel auch auf die erste Übung nach dem Laufen zu. Das ist nämlich 1000 Meter Skiergometer. Ja, das hat man vielleicht mal gesehen, wie ein aufrecht stehendes Ruderergometer, nur dass man halt 2 Einzelgriffe hat. Dann so eine Bewegung macht wie beim Langlauffahren mit dem Stock anschieben. Ja, so kann man es, glaube ich, am besten erklären, was da passiert.
Übrigens eine recht anspruchsvolle Übung. Also sie ökonomisch machen zu können, erfordert echt Übung. Bin ich auch grauenhaft
Ja.
schlecht drin. Den
Ja,
Körper da
die meisten
reinzuholen.
arbeiten
Wenn du es aus dem Trizeps
nämlich aus
machst,
den
ist echt,
Armen, ne?
genau, da ist der echt Aua. Okay, dann
Ja.
kommt wieder 1 Kilometer laufen. Die zweite
Genau.
Disziplin ist, glaube ich, die Burpee Jumps, richtig?
Nee, Sled Push,
Ah ja, da
also
kommt der Schlitten schon
Schlitten
und Schlitten
schieben,
ziehen als
ist
nächstes.
dann,
Okay.
ich kann es genau sagen, 50 Meter, so in dem Standard-Event, 50 Meter Schlitten schieben.
Genau. Der ist
Auf
recht
die
schwer,
Lasten
ja.
gehen wir jetzt mal nicht ein, ja.
Ja, aber der ist recht schwer. Ich glaube, da bei den Männern 170 inklusive Schlitten oder sowas oder 150, der ist nicht so leicht.
Ja, das kommt auf die sogenannte Division an.
Ja, bei den Amateuren, davon rede ich jetzt, bei den
Genau,
Hobbys,
also
wo ich war.
Open.
Ja, ist auch
Mal
egal.
gucken, ob ich hier irgendwie eine.
Lass uns auch nicht zu viel Zeit jetzt hier in jede einzelne Ding, also dann kommt Schlitten schieben. Schwerer Schlitten kann ich
Genau.
euch sagen, da musst du schon, wobei der für
Ja.
jemand, also das möchte ich auch ganz kurz an der Stelle sagen, HYROX hat für mich diesen, das, was sie sich auf die Fahne schreiben, einen richtigen Kraftaspekt nicht. So.
Das
Wenn
hätte ich auch
Heilung,
angesprochen
das kann
danach,
man
ja.
jetzt bei mir einfach als Mimimi abhaken oder als Geheule, weil natürlich jetzt jemand wie ich, der aus dem Kraftsport kommt und ein beschissener Läufer ist, der würde sich wünschen, dass da Übungen sind, die mal richtig schwer sind. Also ich will es mal so ausdrücken, wenn beim Hyrox eine Disziplin wäre 180 Kilo Kreuzheben auf Wiederholung, dann würden diese ganzen Triathletik-Typen, die das Zeug gewinnen, nicht so einfach da so mitmachen. Weißt du, wie ich meine? Weil du hast
Ja.
halt diese Turboläufer, die fliegen an dir vorbei, so diese drahtigen Triathleten. Das sind oft Athleten, die haben im Triathlon richtig was abgerissen und reißen halt jetzt bei Hyrox richtig was ab. Und die kriegen es dann schon hin, so einen Schlitten zu schieben und eine Kettlebell zu tragen. Aber das sind keine richtigen Kraftsportler, sondern eben, you name it, Hybridsportler. Und nochmal, das kann man jetzt ein bisschen als Geheule von Wolf Harvard abzeichnen, stehen lassen, weil ich mir vielleicht wünschen würde, wenn man das so bezieht als Kraft kombiniert mit Laufen, dann macht auch mal was mit richtig Kraft. Und das ist so Semikraft. Wie du sagst, so übersäuernde Tätigkeiten trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ja, dazu würde ich, also ich würde gerne erst einmal die Disziplinen fertig machen und dann sage ich zu genau dem Punkt auch nochmal was. Moment, ich muss mir das kurz notieren, nicht, dass ich das wieder vergesse. So, okay, also machen wir erstmal fertig. Wir waren beim Schlitten schieben.
Ja.
Es sind übrigens 152 Kilo in
ja,
der Open
genau,
Division.
Sowas hatte ich da.
Dann 2x25 Meter, also 50 Meter in Summe. Schlitten ziehen, Hand über Hand
also
an dem
erst
Seil.
Mal laufen natürlich.
Genau, zuerst nochmal laufen. Genau, ich würde es jetzt einfach nicht mehr wiederholen. Also immer zwischen den übersäuernden oder anaeroben Kraftdisziplinen, wie man es auch immer bezeichnen möchte, kommt 1 Kilometer laufen. Genau, das waren dann 103 Kilo. Dann hätte man als nächste Disziplin nach dem Lauf wieder 80 Meter Burpee Broad Jump. Ja. Also es ist kein normaler Burpee, so in den Liegestütz, also in die Deckung springen, es kommt ja aus dem Militär eigentlich, in die Deckung springen, aufstehen, sondern nach jedem Aufstehen macht man einen Broadjump, also einen Standweitsprung, ja? So,
ja,
so wie man das vielleicht auch aus dem Schulsport noch kennt.
Die Übung ist wirklich hässlich.
Ja, also 80 Meter sind dann doch auch unangenehmer, als man vorher meint.
Ja.
Dann kommt 1000 Meter Ruderergometer, dann 200 Meter. Und das ist auch wieder gerade für die Unterarme und für den Nacken schon unangenehm. 200 Meter Kettlebell Farmer Carry mit 2x24 Kilo. Also man hat eine 24 Kilo Kettlebell in jeder Hand und läuft damit 200 Meter. Dann kommen 100 Meter Sandbag Lunges. Da hat man den Sandsack A 20 Kilo. Ich glaube, das ist
ein
bei
so.
Den Herren. Genau, bei den, das sind alles übrigens die Gewichte für die Herren, die ich
ja.
jetzt gerade nenne, der Einfachheit halber, weil es zuerst offen war. 20 Kilo Sandsack, Ausfallschritte über 100 Meter und dann 100 Wallballs.
Genau.
Wallballs, da hat man jetzt bei den Herren einen 6 Kilo Ball, ja,
genau.
der so eine etwas weichere Oberfläche auch hat, indem man dann oben über sich, also über Kopf an ein Target, also an so eine Zielplatte, ranwerfen muss und unten das Ganze immer wieder auffängt, aus den Beinen abfängt und wieder hochbeschleunigt und
genau.
wieder das Ding abwirft.
Was man da vielleicht ganz kurz ergänzen darf, es wird darauf geachtet, dass bei den Ausfallschritten dein Knie jedes Mal den Boden berührt und bei den Wallballs wird auch eine gewisse Tiefe der Hocke, also der Kniebeuge, die du machst, auch noch. Also da steht auch ein Judge neben dir. Die sind nicht super streng, also die Tiefe, die ich gemacht habe, war eigentlich zu tief. Man kann auch da ein bisschen weniger, aber du sollst, glaube ich, theoretisch halt wie beim Powerlifting oder so auch, sollte die Oberschenkel, Oberseite tiefer als Hüftgelenk sein, also schon eine ziemlich tiefe Hocke. Also da wird schon auf alles geguckt
ja.
und auch bei den Burpee-Jumps, da hatte ich so, dass ich wirklich 1 Zentimeter vor der Linie meinen letzten, ich gedacht habe, ich schaffe es mit einem weiten Sprung drüber zu springen, habe es nicht geschafft, dann durfte ich nochmal zurück und wieder über die Linie springen. Also das
muss es noch ein.
Und ja. dieser eine, ich sag's dir, der tut dir dann weh in dem Moment.
Ja, glaube ich.
So.
Aber genau, zu dem, was du vorhin gesagt hast mit der Kraftkomponente. Ich mache jetzt erstmal meine positive Sicht auf Hyrox, weil ich finde es klasse, dass Hyrox es geschafft hat, aus dem klassischen Fitnesstraining eine Sportart zu machen. Und ein Ereignis, ein Event zu generieren, bei dem alle, die nicht hochspezifisch irgendeine Disziplin trainieren, trotzdem an einem Wettkampf teilnehmen und sich damit anderen messen können. Ja, also es ist Sie haben es geschafft, aus Fitness eine Sportart zu machen. Mhm. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Und zwar jetzt im Gegensatz zu CrossFit, wo wir dann vielleicht später dazu kommen, mit einem Komplexitätsniveau, was eine niedrige Hürde darstellt. Weil es ist einfach bei jedem Event immer das Gleiche, was geprüft wird, in Anführungszeichen.
Ja.
Was bedeutet, man weiß, was auf einen zukommt. Man kann sich entsprechend spezifischer vorbereiten. Und dadurch, dass es halt eben keine richtigen, in Anführungszeichen, es soll nicht despektierlich klingen, aber im Vergleich zu den Kraftsportarten, über die wir später noch sprechen, jetzt keine richtigen Kraftleistung, Kraftdisziplinen sind, wo es auf Maximalkraft ankommt, ist natürlich einerseits gut, weil es eine niedrige Hürde schafft, weil wir hatten auch schon öfters mal in unseren Podcasts, wie viele Menschen gibt es denn überhaupt, also die, ich sag mal, normalen Fitnesssportler und Sportlerinnen, die irgendwie 150, 180, 200 Kilo Kreuz heben können. Und zwar so, dass sie das vielleicht nachdem sie insgesamt schon 4 Kilometer gelaufen sind und 3 andere Disziplinen drin haben, noch verletzungsfrei überstehen. Von daher ist das vielleicht auch einfach eine strategisch verletzungspräventive Maßnahme, dass man diese Disziplinen da weglässt.
Nochmal, das kannst du als Geheule wohl Fahrrad abhaken, weil, wie du schon sagst, das würde auch nicht viel Sinn machen.
Genau.
Ich mir wünschen würde.
Genau, also nur damit vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehbar ist für alle, warum man das nicht dann einfach macht. Wenn wir, ich meine, die Urheber dieses Events hatten vielleicht ähnliche Gedanken mit die, Kreuzheben
die
und Co.
Die kamen tatsächlich, die haben davor Triathlon und so Zeug veranstaltet. Also die kommen aus dieser Bubble. Was ein bisschen erklärt, warum es ist, wie es ist. Und nochmal, ist ja alles clever. Also wenn sie das so machen würden, wie ich es gesagt hätte, wäre auch niemals dieser Hype entstanden. Weil für wen?
Genau.
Und für genau niemanden.
Und ja, also die Auswahl der Disziplin ist, glaube ich, mitentscheidend dafür, dass es so populär werden konnte, weil es halt einfach eine niedrige Hürde, eine niedrige Hemmschwelle bietet.
Ja.
Es bringt mich jetzt aber dann zu diesem, weil wir jetzt mit Hyrux angefangen haben, ist für mich schon fast ein bisschen paradox. Jetzt stelle ich mal die Frage, ist Hyrux überhaupt eine Kraftsportart? Gehört die jetzt eigentlich in diese Podcast-Folge? Genau genommen...
Schwierig,
ne? Genau genommen schwierig. Aber
also ich sag mal, ich glaube, es kommt drauf an, von wo du herkommst. Also wenn du jetzt aus reinen Ausdauersportarten kommst, wirst du im Vergleich dazu viel Kraft aufbauen.
Mit Sicherheit.
Kommst du aus der Kraftseite, wirst du wahrscheinlich tendenziell, zumindest was Maximallasten angeht, schwächer.
Dafür wird aber deine Pumpe stärker.
Genau. Also du wirst einfach spezifischer auf Hyrox. Also ja, als Kraftsportart würde ich es wahrscheinlich mit als letztes bezeichnen. Aber es ist halt je nachdem. Also für viele schon. Also ich beobachte es ja viel im Umfeld und so. Da sind viele dabei, denen tut das saugut. Auch kraftmäßig, weil die davor halt sich nie an eine Maschine gesetzt hätten oder so. Geschweige denn Kreuzheben zu üben oder so. Und jetzt müssen sie zumindest sich mit dem Thema Kraft ein bisschen auseinandersetzen.
Also absolut.
Muss man schon und so einen Schlitten schieben. Und also du hast ja schon, was jetzt die muskuläre Verteilung angeht, finde ich schon auch ziemlich clever. So, du hast ja schon einerseits viel Oberkörper, auch viel Unterkörper, ne? Also das ist schon gut aufgeteilt alles und so.
Ne? Auch das ist schon durchdacht.
Also du wirst schon in den Beinen stärker, wenn du 80 Mal springst. Du wirst schon, ne? Also nochmal, kommt drauf an, wo du herkommst. Bist du davor ein guter Kniebeuger, wirst du wahrscheinlich in deiner Maximalkniebeuge schwächer. Aber auch die Ausfallschritte und so, das ist schon, also wollen wir es nicht abtun, ist schon auch eine Kraftanforderung.
Nee, es ist, ich würde es mal so zusammenfassen. Wenn jetzt jemand tatsächlich aus einem Kraftsport kommt, wird er durch das Training für Hyrox nicht stärker werden.
Nee.
Wenn jetzt aber jemand aus dem Ausdauersport kommt, wird er durch das Training für Hyrox durchaus stärker werden. Heißt, je nachdem, wer das Ganze macht, wer sich damit befasst, wer damit anfängt, wird stärker werden oder nicht, in Abhängigkeit davon, wo er herkommt.
Genau.
Also hat es für manche einen Krafttrainingsnutzen und für andere eben nicht.
Und wie du gerade schon
gesagt hast,
die Kraftathleten, die von der anderen Seite kommen, die profitieren enorm in ihrem Fitnesslevel oder einfach an der Pumpe, Herz-Kreislauf-System, die profitieren von der Seite wahnsinnig.
Definitiv, aber worauf ich hinaus wollte ist, nur weil manche Menschen durch das Training für Hyrox einen Krafttrainingsnutzen haben, macht es das nicht zur Kraftsportart.
Bin ich bei dir.
Ja, genau. Und aber um das jetzt auch noch wirklich anzuschließen, fairerweise, Das behauptet HYROX ja auch gar nicht und hat es noch nie. Ja? HYROX ist eine Hybridsportart und vereint einfach Anforderungen aus dem Kraftfeld und aus dem Ausdauerfeld. Und das ist absolut fein. Daher lass uns da mal einen Deckel drauf machen und vielleicht schon zu etwas mit mehr Krafttrainingskomponenten und mehr Touch von Kraftsport kommen, nämlich CrossFit. Mhm. Wobei ich da auch so ein in der eigenen Definition von CrossFit einen kleinen Widerspruch sehe. Weil CrossFit ja ganz oft als Trainingsprogramm für Kraft und Koordination, also oder Strength and Conditioning, also Kraft und Konditionierung, nicht Koordination, sondern Konditionierung gilt. Und wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, auch glaube ich schon mehrfach, was eigentlich Training ist. Und da ist bei CrossFit der Leitsatz Constantly Varying High Intensity Functional Training. Mhm. Und sie sagen Functional Training, also bezeichnen es selbst als Training, beginnen das Ganze aber mit Constantly Varying. Das heißt, wir haben eine konstante Variation. Also manche leben das ein bisschen extremer aus und machen quasi in keiner Einheit überhaupt das Gleiche, wie sie jemals zuvor gemacht haben. Und da habe ich so ein bisschen eben das Paradoxon gesehen, weil dadurch, damit es als Training gilt, muss es ja einer gewissen Systematik folgen. Und wenn man Fähigkeiten aufbauen will, sollte man diese Fähigkeit, die man trainieren möchte, auch häufiger, also systematisch und regelmäßig trainieren, damit sie besser wird, weil Fähigkeiten eben über die Wiederholung besser werden. So, jetzt gibt es natürlich bessere und cleverere Umsetzungsmöglichkeiten, genauso wie es clevere und bessere Coaches gibt in dem Sektor. Die variieren zwar, aber variieren im Grunde genommen immer die gleiche Zielbewegung. Ja? Das heißt, sie machen dann halt statt einem High-Bar-Back-Squat mal einen Low-Bar-Back-Squat oder einen Front-Squat oder einen Goblet-Squat oder irgendeine andere Variante von einer Kniebeuge. Andere machen halt nur alle 4 Wochen irgendwie mal eine Kniebeugeform, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren. Also da sehe ich so ein bisschen einen Kritikpunkt, weil, wie wir jetzt auch schon mehrfach betont haben, Kraft eine Fähigkeit ist und damit diese Fähigkeit möglichst spezifisch dann auch gesteigert wird, sollte man auch möglichst spezifisch trainieren. Also die Fähigkeit, explizit die Fähigkeit trainieren, die man auch verbessern möchte. Und das ist durch diesen Leitsatz im CrossFit nicht gegeben, was allerdings auch wieder andere Vorteile mit sich bringt. Ja, nicht nur ein Nachteil, indem man ähnliche Bewegungen mit einer gewissen Variation immer wieder wiederholt, ist man auch nicht so statisch auf ein Bewegungsmuster festgefahren, wie beispielsweise ein Powerlifter. Ja. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ein Powerlifter macht in der Regel nur Nackenkniebeugen, also Backsquats, und noch spezifischer in den allermeisten Fällen fast ausschließlich Lower-Back-Squats, also Nackenkniebeugen mit einer tiefen Ablage. Jetzt nimm mal einen von den Jungs und lass die mal eine Frontkniebeuge machen. Wie sieht die aus, Wolf?
Ja, die meisten, die ich aus dem Segment kenne, die trainieren tatsächlich auch Frontkniebeugen. Deshalb sehen die gut aus. Aber
ja,
aber ist ich bei mir weiß, nicht worauf so. Du hinaus willst, ja.
Ja, also die kommen aufgrund des vielen Bankdrückens oftmals schon in der Schultermobilität gar nicht eine korrekte Position. Ja?
Da kannst du die alle mit einreihen, die machen halt nicht, die greifen nicht so, sondern die machen die halt irgendwie mit überkreuzten Armen oder sonst was improvisiert oder mit gestreckten Armen nach vorne legen, die sich halt irgendwie auf die vordere Schulter ab oder so. Da bin ich voll bei dir, also gar keine Frage.
Genau. Also ich will jetzt auch nicht die Powerlifter verunglimpfen, ist halt nur meine Beobachtung in dem Feld, dass die doch dann relativ starr auf die 3 Main-Lifts irgendwie fokussiert sind. Klar. Und außerhalb dieser Lifts nicht so viel können. Also vor allem nicht so gut. Und dann sind wir wieder bei diesem Anspruchsdenken. Ja, genau wie wir es vorhin bei HYROX diskutiert haben. Was beansprucht denn Crossfitter überhaupt als Ziel für sich? Und die haben ja nicht als Ziel, möglichst gut in der Kniebeuge oder Kreuzheben oder Bankdrücken zu werden, weil sonst könnten sie das...
Immer dieses fittest man alive, ne? Oder fittest woman alive, also immer dieses...
Genau.
In vielen Dingen gut, und das finde ich auch an CrossFit geil. Also ich finde CrossFit eh geil, würde aber alles, was du jetzt gesagt hast, mitgehen, wobei ich da einmal so einfach mit einfügen möchte, was sehr gut zu unserer letzten Folge passt mit der Wissenschaft. Weil eigentlich macht CrossFit wissenschaftlich nicht so viel Sinn. Also wie wir Training sonst verstehen. Thema Wiederholung, Thema geplanter Prozess, Thema geplante Progression, weil du hast halt so eine Varianz von Übungen und so eine Varianz von Classes pro Woche und so weiter und so fort. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, welcher Trainer die Trainingsplanung macht, also die Workouts of the Days zusammenstellt, wie clever der das macht oder die das macht und so. Und trotzdem kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ich habe beim CrossFit noch nie jemanden gesehen, der nicht Erfolg hatte. Ist natürlich die Frage, wie man Erfolg definiert. Aber jemand, der regelmäßig ins CrossFit geht, der verändert sich. So, also das ist wieder das Thema. Das eine ist halt so Wissenschaft und Klarheit, also die, ne, so diese eine Ding. Und auf der anderen Seite hast du aber jetzt da Leute, die zumindest manche Teilbereiche falsch machen nach wissenschaftlicher Definition und trotzdem halt in vielen Bereichen ganz geile Erfolge haben.
Ich würde das gern relativieren.
Ja.
Weil die Wissenschaft muss ja, wie wir es in der letzten Folge auch besprochen haben, versuchen, möglichst präzise, eingegrenzte Dinge möglichst genau zu messen. Was bedeutet in diesen Interventionen, was da untersucht wird, muss immer spezifisch sein, weil sonst kein spezifischer Outcome rauskommt. Mhm. Ja. Und die meisten Methoden in unserer bekannten Trainingslehre, die zielen darauf ab, bestimmte spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern. Weil das ist das, was ich eben gesagt habe oder zumindest noch weiter ausführen wollte. Das ist ja gar nicht der Anspruch von CrossFit.
Mhm.
CrossFit will gar nicht spezifisch verbessern, sondern CrossFit will global verbessern.
Mhm.
Und am besten beschreibt man es damit, wenn ich jetzt beim Powerlifter habe ich sehr spezifisch zum Beispiel die Übung Bankdrücken. Ja, also so gesehen horizontales Drücken schwerer Lasten im Liegen, mhm. um es mal zu definieren. Ein CrossFitter hat diesen Anspruch nicht. Ein CrossFitter macht einfach über 5 Wochen wahrscheinlich 10 verschiedene Oberkörperdruckübungen. Und da muss noch nicht mal zwingend klassisches Langhantelbankdrücken dabei sein.
Das hast du quasi so gut wie nie.
Genau, die machen meistens eher vertikale Druckmuster, aber die haben viele Druckmuster dabei. Die machen dann auch mal Liegestütze, die machen irgendwie Dips an den Ringen. Ja, also allerlei Druckmuster. Werden die dadurch stärker beim Drücken? Ja. Werden die dabei sehr stark oder sehr viel stärker beim spezifischen Bewegungsmuster vom Langhantelbankdrücken?
Ja.
Nein, aber sie werden trotzdem auch da wahrscheinlich stärker, wenn sie es zumindest gelegentlich machen. Und das ist im Grunde genommen das, was wir schon mal als SAID-Prinzip besprochen hatten, Specific Adaptations to Imposed Demands. Die werden nicht spezifisch besser beim Bankdrücken, aber sie werden spezifisch besser oder unspezifisch besser bei allen Druckbewegungen.
Mhm.
So. Also natürlich, wenn die in jeder Einheit irgendwie was halbwegs Schweres drücken, werden die per se im Drücken besser. Aber wenn es dann sehr stark technisch koordinativ wird, sind die da natürlich Sportarten unterlegen, die ihre ganze Trainingszeit genau auf dieses Bewegungsmuster fokussieren. Aber nochmal, das ist ja auch gar nicht der Anspruch.
Ja.
Ich habe da allerdings einen anderen Punkt, den ich früher mal als Kritikpunkt hatte, der mittlerweile auch durch die, ich nenne es mal Professionalisierung im CrossFit ein bisschen ausgemerzt wurde. Und zwar, auch was so ein bisschen zur Definition von CrossFit beiträgt, dort wird immer noch sehr viel gearbeitet mit Übungen aus dem olympischen Gewichtheben, ja? Also Reißen, Stoßen oder auf Englisch Clean and Jerk und Snatch, ja? Das sind die Begriffe, das werden eigentlich eher Anglizismen verwendet im CrossFit. Früher war da mein Kritikpunkt, dass plötzlich überall in Deutschland oder sonst wo in Westeuropa CrossFit-Boxen aus dem Boden gestampft wurden und die Leute plötzlich alle angefangen haben mit Cleans und Jerks und Snatches und Hasse nicht gesehen und Sumo Deadlift High Pulls und anderen exotischen Variationen mit irgendwelchen ballistischen Momenten, also explosiven Bewegungen gegen schwere Lasten, um es nochmal vereinfacht auszudrücken. Und das hat in den Staaten super gut funktioniert, weil die ganzen Manager, die da halt hingerannt sind oder vielleicht auch dann Managerinnen, ja, um beide Geschlechter einzuschließen, oder ganz normale Leute, die irgendwo an einem Fließband gearbeitet haben, wenn die irgendwie in ihrer Schule mal Sport gemacht haben, dann kam denen das im amerikanischen Schulsystem zugute, dass nahezu jede Highschool und ja, oft ziemlich sicher jedes College eigene Strength and Conditioning Coaches beschäftigt, dass wenn man dort irgendwie in einem schulorganisierten Sport trainiert, dass die dort auch genau diese Sachen lernen im Bereich Athletiktraining oder Strength and Conditioning Training. Das bedeutet, der Anteil an Menschen in den Staaten, die aufgrund des Schulsports irgendwann mal wirklich eine Ausbildung im olympischen Gewichtheben genossen haben, ist viel größer als in Deutschland. Weil wenn nämlich jetzt in Deutschland der Manager oder der Fließbandarbeiter oder die Lehrerin oder wie auch immer in eine CrossFit-Box geht, dann kann die das per se nicht. Nicht, wenn sie vorher vielleicht zufällig im Gewichtheberverein trainiert hat. Und dann waren aber nach dem amerikanischen Vorbild, weil damals hat das auch CrossFit Global dann noch vorgegeben, was so jetzt das Workout of the Day ist. Und wenn da dann halt eben Reißen mit der Langhantel drin stand, dann wurde das gemacht. Eine lange Zeit. Und irgendwann hat aber auch das System in Deutschland und in Westeuropa adaptiert und hat das Ganze dann halt eben modifiziert, was da gemacht wird. Und hat halt spezifisch dann auch darauf geachtet, dass es Anfängerkurse gibt und fortgeschrittenen Kurse und dann Profikurse, wo genau diese Fähigkeiten, die vielleicht in den Staaten viele schon mitgebracht haben, systematisch anerzogen wurden. Ja. Und das ist mittlerweile sehr gut umgesetzt, zumindest in den Boxen, die ich kenne. Aber gerade am Anfang, als CrossFit in Deutschland so groß wurde, also so, was heißt groß, als es Aufmerksamkeit erregt hat und langsam zu einem Thema wurde, hat man das meiner Meinung nach noch nicht ausreichend berücksichtigt. Zumindest in vielen Boxen. Ich kenne auch sehr positive Gegenbeispiele, die das von Anfang an richtig gemacht haben, aber das war am Anfang so mein Kritikpunkt.
So, wir hatten gerade ein paar ganz, ganz kleine Internetproblemchen, die irgendwie auch noch nicht so ganz weg sind. Wir versuchen mal weiter aufzuzeichnen, Patrick. Du hast ja gerade sehr viel über die oder nicht so spezifische Trainingsweise von CrossFit gesagt, dass man aber halt im Allgemeinen sehr viel besser wird. Und ich würde es nochmal unterstreichen, ich finde an CrossFit sehr, sehr geil, dass du eben, ja, so das, was ich auf die Fahne schreibe, du wirst sehr fit. Also ich kann mal aus meinem Beispiel sagen, ich habe zum Beispiel so bei Sachen gemerkt wie die Kinder am Schlittenberg den Berg hochziehen. So, wo mir das einfach plötzlich so viel leichter gefallen ist, weil ich einfach so viel fitter wurde, ne? Und aber eben bei den spezifischen Sachen, weil ich habe ja sehr lange wie ein Powerlifter trainiert, wo wir vielleicht gleich als nächstes hinkommen, und diese Maximalkraftwerte sind definitiv schlechter geworden. Obwohl eben auch viel Kniebeugen und solche Sachen in den Classes mit drin sind. Und ich muss auch sagen, ich habe natürlich das Glück, dass ich hier in zwei sehr geilen CrossFit-Boxen trainiere, wo zwei sehr geile Trainerinnen sind. Einmal die Vera in Villingen, die selber Wettkampfathletin ist, die eine geile Planung macht und sehr smarte Planung macht. Und genauso die Vicky in Schwenningen in ihrer CrossFit-Box, die halt auch einfach das voll und ganz lebt und auch sehr clever und das Training sehr, sehr geil ausrichtet. Und was ich bei CrossFit ja auch finde, also mein größter Kritikpunkt an CrossFit wäre diese extreme Vielfalt, die es ausmacht. Dass es halt eine große Hürde ist, gerade Richtung Wettkampf. Also HYROX, geil, du hast so ein Ziel, worauf du hintrainierst und du kannst einen Wettkampf machen als Hobby-Bobby. Bei CrossFit kannst du es fast nicht machen. Weil kann sein, du kommst da hin und die sagen, oh, heute schwimm dran. Oh, danke, ja, super. Oder 100
Ist
Handstand
möglich,
Push-Ups,
ja.
weißt du so. Also da sind einfach viel zu große Hürden. Aber das Training tatsächlich realistisch in den CrossFit-Boxen, in den Normalo Einheiten, wo du und ich trainieren gehen, die haben sich ja darauf auch eingestellt. Die haben dann immer mehr wiederkehrende Übungen, die haben immer die Abschwächung. Und das ist ja auch eine Sache von CrossFit, die wir nicht vergessen dürfen. Es wird ja immer skaliert, sodass jeder mitmachen kann. Also du kannst
Genau.
ja jede Übung runterskalieren. Also das ist ja nur auf dieses Wettkampfthema bezogen. Und auch der große Kritikpunkt, der immer an CrossFit war, da trainieren sich alle kaputt. Erstens mal, was ist falsches Training? Das ist schon mal ganz schwierig zu definieren. Ja, wenn wir nachher zum Powerlifting kommen oder zum Strongman kommen, da hebst du auch rund den Stein hoch. Also was ist denn wirklich falsch an Training und was macht man sich denn jetzt wirklich kaputt? Also ich weiß, da bist du ein bisschen strenger als ich, aber da tut man CrossFit sehr viel Unrecht, weil in den allermeisten Boxen, die ich so kenne, mittlerweile Vollprofis sind, die sehr geile Technik auch beibringen und die sich da sehr, sehr viel Mühe geben, ein gesundes Training auch zu machen. Und ich würde CrossFit absolute Empfehlung aussprechen für jeden, der fit werden will. Der größte geile Faktor für mich daran ist der, dass du einfach in der Gruppe motivierter trainierst wie alleine. Du gehst eher an die Grenze. Ja. Du wirst eher da auch wieder einen guten Reiz setzen und der Spaßfaktor ist groß. Und was du immer so geil sagst, das Training ist das beste Training für dich, was du lange durchziehen kannst. Und wenn dir CrossFit Bock macht, sehe ich bei meiner Frau, die geht zum Beispiel brutal gerne ins CrossFit zur Vicky, nichts anderes zieht die so durch wie CrossFit, dann ist einfach das beste Training für sie. Punkt. So. Und ob sie da jetzt mit was anderem vielleicht noch mehr Hypertrophie hätte oder was weiß ich, oder vielleicht für optische Ziele noch mehr erreichen könnte, who cares, ja, weil sie macht einfach das, was sie halt durchziehen kann. So, also CrossFit für mich absolut geil, absolute Empfehlung, wird dich sehr viel fitter machen. Ich finde auch geil, dass zumindest in den Boxen, wo ich bin, immer ein Technikteil ist. Du hast immer Mobility-Teil, also die haben auch begriffen, dass Beweglichkeit und Funktion wichtig ist, ne? Weil halt eben Reißen, Stoßen und so weiter machst du nicht mit einer schlechten Beweglichkeit, ne? Ja, also CrossFit, auch wenn wir jetzt schon wieder sehr viel Zeit verballert haben für die zwei Sachen, für mich absolute Empfehlung und eine absolut geile Sportart und mehr Kraftkomponente drin, weil da hast du mal ein schweres Kreuzheben, du hast mal schwere Kniebeugen, mehr als Hyrox noch.
Ja, und man muss vielleicht noch dazu sagen, erstens, ich unterstreiche das, was du gerade gesagt hast, der Aufbau in diesen Kursen ist mittlerweile echt durch die Bank eigentlich gut. Ja, die haben da alle wesentlichen Punkte drin. Aufwärmen, Mobility, ein Strength-Part, dann irgendein Skill-Part, also wo irgendeine bestimmte Fähigkeit trainiert wird und dann halt am Ende das Conditioning, also Metcon, im Sinne von einem, die nennen das dann Workout of the Day, also irgendwie eine kurze Phase Anaerobe-Tätigkeit.
Also ich zähle da mich dazu, ich würde das alleine nie so machen, wie ich es in der CrossFit-Class mache.
Genau.
Vielleicht noch eine kleine Downside, die ich so heute sehe. CrossFit macht halt sehr viel über Volumen. Ne? Und das hat die also ich will es mal so ausdrücken, ich habe in keiner anderen Sportart, die ich selbst betrieben habe, so viele Menschen kennengelernt, die mal eine Rhabdomyolyse hatten. Habe ich leider beim CrossFit einige kennengelernt. Für die Leute, die nicht wissen, was es ist, wenn du einfach dich völlig übertrainierst, volumentechnisch, dann passiert es, dass deine Muskeln sich sozusagen wie zersetzen, sage ich das so richtig, Patrick? Das
ist der Niedergang der quergestreiften Skelettmuskulatur. Ja, genau.
So, und dann hast du einfach ganz, ganz krasse Kreatininwerte und so weiter, die dann in die Zehntausenden gehen teilweise. Und das ist wirklich nicht ungefährlich und das ist wirklich auch nicht so ohne, das wieder dann zu regenerieren. Und das passiert halt teilweise, wenn die Leute super ambitioniert 7 Tage die Woche ins CrossFit rennen, vielleicht in der Box dass die tägliche Planung nicht so gut gemacht wurde, weil theoretisch ist die Planung so gemacht, dass du auch 5 Tage die Woche gehen kannst und dass es sich aber so ergänzt und andere Muskelgruppen und so weiter, dass es geht. Wobei da, das stelle ich in Frage. Also auch wenn es gut geplant ist, wenn du da jede Einheit voll durchballerst, ist aus meiner Sicht einfach zu viel und das siehst du teilweise im CrossFit auch. Also ich fühle mich wohl mit einer CrossFit-Einheit die Woche und das andere Training dann spezifischer. Aber das ist jetzt so mein Weg. Aber auch das ist für die wenigsten Leute, die ins CrossFit gehen, das Problem, weil nur die wenigsten gehen da 5-mal die Woche hin und es sind dann meistens Wettkampfathleten und die haben dann wieder das Gespür, das auch so zu machen. So.
Naja, aber da ist halt jeder auch für sich selbst verantwortlich. Und das würde ich nicht jetzt irgendwie CrossFit anhängen, weil man ist vielleicht durch dieses Socializing und durch die Gruppe, es ist ja im Grunde ein Krafttraining in der Gruppe, wenn man so möchte, was ich sehr cool finde, weil es so ein bisschen Mannschaftssportaspekt ins Krafttraining reinbringt. Aber
versuch mal, Patrick, wir haben wieder Internet, wenn du dein Video ausmachst, sorry bei den YouTube-Leuten, aber vielleicht kriegen wir es ohne Video von der Internetverbindung besser hin. Du bist nämlich schon wieder abgehackt.
Ja, ich mach's mal aus.
So, und wenn wir nur Ton haben, wir sind ja im Podcast, dann ist es vielleicht besser.
Nö, das probieren wir einfach aus. Alles gut. Verstehst du mich jetzt besser?
Ja.
Okay, dann belassen wir es einfach mal so. Mhm. Was ich dann noch sagen wollte ist, Wenn du jetzt beispielsweise einen Läufer nimmst und ein Läufer würde 5 Tage oder 6 Tage die Woche irgendwie, sag mal, 15 bis 20 Kilometer laufen und zwar in seinem Halbmarathon-Wettkampftempo, dann hätte der wahrscheinlich irgendwie ähnliche Probleme. Mhm. Also ich glaube, das kann man einfach jetzt mal auf den gesunden Menschenverstand schieben, dass wenn man 5-mal pro Woche Sport machen möchte, dass man sich dann halt einfach seine Körner so einteilt, dass man sich nicht übertrainiert. Vielleicht ist da das Risiko aufgrund dieses Gruppengedankens im CrossFit noch ein bisschen größer, ja, aufgrund der Gegebenheiten, aber ich würde es jetzt nicht auf CrossFit selbst, also auf das, was man dort sportlich tut, tatsächlich schieben.
Ja, bin ich bei dir. Okay, gut. Dann haben wir HYROX CrossFit, würde ich sagen, abgehakt. Beides für sich sehr coole Sachen, die man gerne mal reinschnuppern kann, wenn man Bock drauf hat.
Definitiv. Wollen wir über Powerlifting sprechen?
Ja, sehr gerne.
Gut, dann leite ich mal kurz ein.
Leite mal ein.
Powerlifting ist im Grunde genommen der Anglizismus für das, was man in Deutschland als Kraft-Dreikampf bezeichnet. Mhm. Finde ich auch ein bisschen einfacher zu verstehen. Weil daraus schon
auch.
Ist aussagekräftiger, genau. Komme ich gleich noch zu. Also gerade die Bezeichnung von Powerlifting und Weightlifting ist mir persönlich ein Dorn im Auge. Erkläre ich gleich gerne, warum. Aber bleiben wir mal beim Powerlifting. Also Kraft-Dreikampf sind 3 Disziplinen, die in einer festgelegten Reihenfolge absolviert werden. Und zwar sind das Bankdrücken mit der Langhand. Entschuldigung. Jetzt habe ich es selbst schon falsch gesagt. Es ist Kniebeugen mit der Langhantel, dann Bankdrücken mit der Langhantel und dann Kreuzheben mit der Langhantel. Und zwar immer in dieser Reihenfolge. Mhm. Und da hat man pro Disziplin, sprich pro Übung, jeweils 3 Versuche maximal und versucht dort einfach das größte Gewicht für eine vollständige und regelkonforme Wiederholung zu realisieren. Und jetzt ist vielleicht wichtig zu wissen, dass das jetzt nicht so Bankdrücken ist, wie man das aus dem Studioalltag kennt, ja, sondern man kriegt Kommandos, auch beim Kniebeugen, auch beim Kreuzheben, das läuft alles auf Kommandos, die man vom Kampfrichter hält. Machen wir es mal am Beispiel vom Bankdrücken. Man bekommt dort im Grunde ein Kommando, dass man die Stange aus der Hantel, aus der Halterung rausheben darf. Und dann muss die Stange am ausgestreckten Arm erstmal ruhen, bevor man das Down-Kommando kriegt. Das heißt, bevor man die Hantel überhaupt ablassen darf. Dann lässt man die Hantel nach unten bis zum Brustkontakt. Und auch dort muss die Hantel wieder wirklich still und stabil ruhen. Das heißt, dort entsteht eine Pause, die unter Umständen auch wirklich 1-2 Sekunden lang sein kann.
Und dann kommt
der Kommando. Der Kampfrichter das Press-Kommando gibt, woraufhin du dann hochdrücken darfst.
Ich kann euch sagen, es kommt dir vor wie eine Ewigkeit.
Ja, und das macht an dem, was man glaubt, maximal drücken zu können, tatsächlich sehr viel aus. Ich würde mal behaupten, wenn man so dynamisch, wie man das aus dem Studio kennt, 120 Kilo drücken kann, dann kann man mit der Pause unten vielleicht 105 bis 110 drücken.
Ja.
Ja, also es ist sehr stark geregelt, wobei auch wie du es vorhin schon gesagt hast, bei der Kniebeuge.
Ja, wenn möchtest dann
du da einhaken?
Ja, wenn du es spezifisch trainierst, dann wird diese Gap wieder geringer.
Genau, ja. Aber es ist jetzt nur für die das mal ausprobieren, ja. Nehmt ja, bitte nicht das, was ihr normalerweise nehmt.
Da fehlen dir wahnsinnig viel, wenn du das erste Mal so drücken musst.
Ja, genau. Genau, also auch beim Kniebeugen, wie du vorhin gesagt hast, man muss so tief runter in die Hocke gehen, damit die Oberseite des Oberschenkels in der Nähe des Knies in der Regel, ja, also die Oberseite des Oberschenkels muss höher sein als die Hüftgelenksfalte. Mhm. So,
ekelhaft,
dass man eine Vorstellung hat, was das auch bedeutet, wenn da jemand sagt, ey, ich habe da 200 Kilo gebeugt. Das war dann nicht so ein Hofknicks, wie man das oft sieht. So einmal kurz die Knie angebeugt und wieder durchgestreckt, sondern die müssen echt richtig tief runtergehen.
Ja.
So ein Kreuzheben ist da noch am einfachsten geregelt. Du musst halt einfach quasi in die vollständige Aufrichtung gegen den Widerstand arbeiten. Ja, ist also eine reine Maximalkraftsportart und hat, um wirklich stark zu werden, zumindest in diesen Disziplinen oder auch generell im Alltag, schon einiges an Vorteilen. Hat allerdings auch gewisse Downsides, weil es aufgrund dieser starken Maximalkraftfokussierung bei diesen drei Bewegungen auch relativ starr ist. Also man bezeichnet innerhalb der Kraftsportarten Powerlifting schon fast als statische Kraftsportart, obwohl man sich natürlich dabei bewegt, aber man bewegt sich halt eben sehr langsam in der Regel, vor allem gegen Maximallasten, und verlernt dadurch häufig, sich eben auch schnell zu bewegen, sich agil zu bewegen, schnell zu reagieren und so weiter und so fort. Weshalb es als Powerlifter durchaus Sinn macht, auch noch andere Trainingskomponenten in seinen Trainingsalltag mit einzubeziehen.
Ja. Ich würde da mal einhaken. Ich glaube, dass Powerlifting mit die unterschätzteste Kraftsportart ist. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Also unterschätzt vom positiven Effekt. Weil, also jetzt wieder eigene Erfahrung, ich habe ja zum Powerlifting gefunden, weil ich da mal eine Wette gemacht habe und dann gegen den Ralf Pfeiffer, den Geschäftsführer von Eleiko, Grüße gehen raus, einen Wettkampf gemacht habe. Schon eine Weile her, ich glaube, das war, boah, ich glaube schon da fast 10 Jahre her, sei es drum. Und dann habe ich mich mit dem Training richtig befasst, mit der Technik und so weiter. Erstens, es ist trotzdem hochtechnisch, also du kannst ein Leben lang an deiner Kreuzheben-, Kniebeugentechnik, Bankdrückentechnik arbeiten. Du wirst immer, immer noch besser, weil es wirklich, ja, wie immer viel komplexer ist, als von außen erstmal aussieht. Dann ist unterschätzt, weil du mit dem Powerlifting-Training oder dem Kraft-3-Kampf-Training verdammt gut aussehen kannst.
Ja.
Du brauchst da gar nicht so viel drumrum. Also sagen wir mal, eine ordentliche Ernährung, wo du jetzt nicht den wahnsinnigen Kalorienüberschuss hast, plus ein Powerlifting-Training, kannst du schon sensationell gut auch aussehen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also für meine Verhältnisse sensationell gut aussehen. Und du hast auch so für den Gesundheitsaspekt schon echt sehr, sehr viel drin mit diesen drei Übungen. Und was ja auch alle unterschätzen, du hast ja immer ein bisschen Assistenzübungen. Also ich kenne es zumindest so von meiner Trainingsplanung, die mir immer der Dirk Bernau gemacht hat. Grüße gehen raus, ein guter Powerlifter aus dem Norden oben in der etwas betagteren Klasse. Sorry, Dirk. Der hat mir immer Assistenzübungen mit drauf gemacht, dass das auch dann am Ende des Tages nicht so einseitig war, wie man denken würde. Und ich muss sagen, also ich bin da ja total drauf hängen geblieben. Jetzt aktuell mache ich ein bisschen mehr diese Strongman-Sachen noch, kommen wir gleich noch als Abschluss dazu. Aber Powerlifting ist echt ein total geiles Training. Und weil du halt so spezifisch trainierst, wirst du halt in diesen eigentlich ja doch sehr funktionellen Übungen, zumindest Kreuzheben und Kniebeugen, halt unfassbar gut und stark. Und ich würde auch ein ganz klein bisschen widersprechen bei dem langsam werden, weil du versuchst ja schon die Gewichte so schnell wie möglich zu bewegen, um dann eben bei den Maximallasten sie überhaupt noch zu bewegen. Das heißt, du wirst eigentlich auch, weil du ja oft im Training auch leichter trainierst, auch explosiv irgendwie, finde ich.
Ja, das ist richtig. Oder? Also ich rede nicht von der Explosivkraft, sondern ich rede von der Schnelligkeit.
Ja, okay. Ja. Also meinst du jetzt so wirklich diese Agilität auf, ich gehe Badminton spielen bezogen oder sowas?
Genau, genau, das richtig.
Würde ich unterschreiben, ja.
Ja, das meinte ich damit.
Ja.
Und auch hinsichtlich der Trainingsplanung, ich will das absolut unterstreichen, weil ich würde mich jetzt selbst aktuell zumindest nicht als Powerlifter mehr bezeichnen, weil ich schon lange keine Wettkämpfe mehr gemacht habe, aber ich trainiere immer noch wie einer.
Genau.
Und
das fällt uns ja beiden gut.
Genau, und richtig. Uns tut und ja auch gesundheitlich sehr gut.
Ja.
Ich möchte nur gerne einmal für alle, die mit dem Konzept der Assistenzübungen nicht vertraut sind, einmal kurz erläutern, was es damit auf sich hat. Gerade im Bereich des Powerliftings, aber auch im Bereich vom olympischen Gewichtheben hat man ja im Grunde genommen als Wettkampfdisziplin bestimmte Übungen. Und jetzt würde man als, ich sag mal, als Laie vielleicht glauben, dass es ausreicht, wenn man halt eben diese Zieldisziplinen trainiert. Oder dass ja Leute, die von außen auf Powerlifting drauf gucken, vielleicht glauben, dass es ausreicht, nur Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben zu trainieren. Das mag bis zu einem bestimmten Punkt auch tatsächlich funktionieren, Ab dann allerdings nicht mehr und für gesund halte ich es von Anfang an nicht, weil mir da gewisse Komponenten im Training fehlen. So, und deshalb ergänzt man eben das Training dieser eigentlichen Wettkampfübungen um sogenannte Assistenzübungen, die dazu beitragen sollen, in den Wettkampfübungen stärker zu werden oder der allgemeinen Gesundheit zuträglich zu sein, also Verletzungsprävention zu gewährleisten. So, und dann gibt's so ein paar Bewegungen, die ganz offensichtlich bei diesen drei Powerlifting-Wettkampfübungen fehlen. Zum Beispiel eben eine Zugbewegung im Oberkörper. Irgendeine Form von Rudern, vertikal oder horizontal. Deshalb habe ich, und jetzt vielleicht ein Beispiel mal aus meinem Training, ich habe zwei Varianten meines Trainingsplans, und in der einen Variante, ich wechsle die immer ab, ja, und am einen Tag in der Variante A habe ich dann zum Beispiel einen Latzug oder Klimmzüge mit drin, also ein vertikales Zugmuster, und in der anderen Variante habe ich dann ein horizontales Zugmuster drin, sowas wie vorgebeugtes Langhantelrudern oder sitzendes Rudern am Kabelzug. Ja, das wird mir noch fehlen. Darüber hinaus würde ich noch ergänzen, dass man zu dem Bankdrücken, was ja wieder ein horizontales Druckmuster im Oberkörper ist, noch ein vertikales Druckmuster ergänzt. Nämlich macht dann quasi einmal pro Woche statt Bankdrücken einfach über Kopf drücken mit der Langhantel.
Ja, hatte ich alles genauso auch drin.
Ja, sehr gut.
Macht Sinn. Ich hatte Klimmzüge tatsächlich drin. Da würde ich ganz gerne ganz kurz einen Satz dazu loswerden.
Gerne.
Das war nämlich eine der spannendsten Erlebnisse bei dieser Powerlifting-Geschichte, dass ich war da deutlich schwerer. Ich habe, glaube ich, in der Spitze fast 100 Kilo gewogen, was für mich echt viel ist auf 1,70 Meter, also auch Fett. Und ich wurde aber durch dieses extrem viel Kreuzheben trainieren in Klimmzügen unfassbar stark. Also auch da wieder, ne, was du alles mit diesen drei Grundübungen, ich bin bei dir, die reichen nicht, aber in was du dich allem verbesserst durch diese drei Grundübungen, ist krank. Das meine ich mit dem Unterschätzen, ne? Also das ist so krass, wie viel Impact das auf deinen Körper in ganz, ganz vielerlei Hinsicht hat. Aber mach du kurz Ende. Ich habe dann noch eine Sache pro Powerlifting, die ich sehr geil finde.
Ja, und ich bin persönlich halt ein Fan, dass man irgendwie ab und zu zumindest mal noch so ein bisschen was für die Bauchmuskulatur mit reinnimmt. Also irgendwie eine Rotationsbewegung zum Beispiel im Rumpf. Und dass man ab und zu vielleicht auch mal einbeinige Sachen macht, so Ausfallschritte, Split Squats und so weiter.
Ja, unbedingt.
Aber ich bin dabei, da vielleicht um den vor ein paar Jahren verstorbenen Louis Simmons zu zitieren. Ich glaube, der war's. Der hat da in seinem Gym, ich glaube, zur besten Zeit irgendwie über 10 Weltrekordhalter im Powerlifting gleichzeitig drinne gehabt. Also das war schon so die Elite, die sich bei ihm getummelt hat. Der hat gesagt, weak things break.
Ja.
Also schwache Dinge gehen kaputt. Und da gibt es noch einen anderen Spruch, der ist, glaube ich, nicht von ihm, aber da geht es eigentlich nur darum, dass man trainiert, um harder to kill zu sein. Also einfach schwerer umzubringen zu sein, wenn man stark genug ist. Und also mal aus einer gesundheitlichen oder präventiven Sicht. Viele Leute sind ja abgeschreckt davon, irgendwie schwere Sachen hochzuheben, aber niemand fängt ja damit an, 200 Kilo Kreuz zu heben, sondern man fängt vielleicht irgendwie mit 70 Kilo an und arbeitet sich hoch und wird immer stärker. Und stark zu sein hat wirklich noch niemandem geschadet. Wenn man das wirklich mit einem vernünftigen, seriösen Trainingsplan erreicht, dann hat es eigentlich nur gesundheitliche Vorteile, stark zu sein. Und dafür ist Powerlifting sehr gut geeignet.
Ja.
So, jetzt du.
Nee, und ich würde noch eine Sache, vorhin habe ich ja beim CrossFit ein bisschen gesagt, dass die eben, wenn man auf die wissenschaftliche Definition von Trainingsplanung so ein bisschen drauf schaut, dann macht CrossFit das vielleicht hier und da anders. Und da finde ich Powerlifting, wenn man drauf schaut, wie lange, also auch ganz, ganz alte Powerlifting-Planungen, also die russischen Pläne, die es gibt aus der DDR und so weiter, die haben schon so viel richtig gemacht vom heutigen wissenschaftlichen Stand. Also Thema Reps in Reserve und so hat ja Powerlifting schon seit 100 Jahren beachtet, wenn man so will.
Ne, dass ja, du es kommt auch aus dem Powerlifting.
Peaking, Ja, ne, dass du in der Peaking-Phase nie Maximallasten bewegst, dass du dein zentrales Nervensystem schonst, auch wenn es damals nicht so betitelt wurde, ne? Aber wie clever die Trainingsplanung im Powerlifting schon vor Ewigkeiten war, wenn man da mal draufschaut, wenn man sich diese Pläne anguckt und wenn man danach trainiert, faszinierend, wie clever und schlau die schon trainiert haben.
Ja.
Und das meine ich mit diesem, dass Powerlifting so völlig unterschätzt wird, weil viele denken, das ist so stumpf, da gehst halt hin und dann hebst du dein Zeug und hebst immer maximal und dann wirst halt stärker und dann kannst du nichts anderes außer was hochheben. Und mit diesem Bild spiele ich ja auch manchmal, aber das ist so eine clevere Sportart. Also da ist so eine clevere Planung dahinter, wenn man das beachtet. Also Krafttest machen oder Wiederholungszahlen hochrechnen auf ein Maximalding und dann eine komplette Planung für 3 Monate an deinem jetzigen Maximalwert und auf den gewünschten Maximalwert hinzuplanen, das ist schon geil. Und das hat aus meiner Sicht vielleicht noch so olympische Gewichtheben ähnlich gut gemacht früher schon, aber da ist Powerlifting outstanding geil.
Ja, aber auch da noch mal so ein bisschen Rückblick auf unsere Wissenschafts- und Studienfolge. Die haben das damals halt einfach intuitiv gemacht und weil man gemerkt hat, dass es funktioniert, hat die Wissenschaft halt irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt Studien und damit haben sie wissenschaftlich belegt, dass es funktioniert. Sie haben es noch mal geprüft, was man so aus der anekdotischen Evidenz eh schon wusste. Und hat dann darüber hinaus halt eben auch angefangen herauszufinden, warum es funktioniert. Ja, also nochmal, so ist eigentlich der klassische Werdegang in der Trainingswissenschaft oder generell in der Sportwissenschaft und in der Sportmedizin, dass man Dinge eigentlich nimmt, die man schon kennt, die aus Intuition sich per Trial and Error als gut und sinnvoll irgendwie etabliert haben. Dann belegt man, dass es funktioniert und dann versucht man zu erklären, warum es funktioniert.
Ja, also Powerlifting würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall einzelne Elemente daraus ins Training einzubauen. Und auch da, ich meine, wir sprengen gerade eh schon jeglichen Rahmen zeitlich hier wieder, aber gerade auch diese alten Mythen, Bankdrücken, man darf nicht ins Hohlkreuz und so ein Bullshit. Also wenn man Bankdrücken mal richtig lernen will, wenn man Kniebeugen richtig lernen will, wenn man Kreuzheben richtig lernen will, macht Sinn, bei den Powerliftern hinzuschauen.
Ja, definitiv.
Da steckt
Oder
viel mehr
dann.
dahinter, als man denkt. So, würde ich einen Haken dran machen. Ich würde
Ja,
aus
ich habe noch.
Zeitgründen vielleicht das olympische Gewichtheben ein bisschen auslassen, wenn es für dich okay ist.
Ja, ich hätte
Würde
gerade
jetzt
nur
noch.
noch gerade ein,
Ja,
also
gerne.
zwei Sätze zum Powerlifting, weil mir die gerade noch fehlen. Und zwar, weil wir gesagt haben, okay, was macht Powerlifting gut und was fehlt ihm? Ist es nicht nur mit diesen Assistenzübungen getan? Aufgrund dieses sehr schweren, maximalkraftlastigen Trainings im Powerlifting würde ich auf jeden Fall irgendeine Form von Ausdauertraining noch dazu ergänzen.
Ja.
Ja. Und da idealerweise, weil man halt eben auch diese Agilitätskomponente nicht hat, empfehle ich sowas wie Laufen zu ergänzen. Da muss man ein bisschen clever planen, weil sonst hat man halt eben Impact-Belastungen durchs Laufen, gepaart mit hohen Belastungen, statischen Belastungen im Powerlifting-Training. Aber das funktioniert, das mache ich jetzt schon seit Jahren. Und damit der Koordinationsaspekt noch ein bisschen stärker gefördert wird, mache ich das zum Beispiel durch Trailrunning. Also ich laufe über Stock und Stein, über Wurzelpfade und so.
Geil.
Ja. Und
Ist übrigens auch meine Erfahrung, dass die meisten Powerlifter eine Cardio-Trainingskomponente drin haben. Und zwar, weil die alle mittlerweile wissen oder glauben zu wissen, dass das kardiovaskuläre Training auch deine Regenerationsfähigkeit einfach verbessert und sie dann auch vom Volumen her wieder in ihrem spezifischen Training mehr machen können. Also da erlebe ich
Genau.
bei den meisten Athleten, dass die mittlerweile da was machen und auch um
Genau.
gesund zu bleiben.
Ja, genau. Bevor wir jetzt das Weightlifting komplett skippen, ich hatte ja vorhin angekündigt, mit dieser Bezeichnung habe ich ein Problem. Ich wollte das nur kurz einmal noch auflösen, warum. Dann können wir direkt zum Strongman-Sport übergehen. Und zwar finde ich es ein bisschen paradox, dass es im Powerlifting, also Power ist ja die Leistung oder wird oft als Schnellkraft auch übersetzt ins Deutsche, dass es im Powerlifting eigentlich um das Heben maximaler Lasten geht. Und im Weightlifting, also im übersetzt Lastheben, eigentlich darum geht, maximal schnellkräftig zu heben. Also für mich sind diese beiden Bezeichnungen Powerlifting und Weightlifting, wenn man den Inhalt betrachtet, eigentlich vertauscht. Ja.
Okay.
Vielleicht nur ein kleiner Funfact am Rande.
Ja. Dann vielleicht von mir auch noch ein, zwei Sätze zum Gewichtheben. Was beim Gewichtheben so wahnsinnig spannend ist, was ich erlebt habe. Also es ist die einzige Sportart, die wir gerade besprechen, die ich quasi nie betrieben habe, außer ein bisschen im CrossFit und auch echt grauenhaft schlecht bin koordinativ. Ich habe aber damals den Oliver Caruso mit Five beliefert und habe mich dann so ein bisschen damit befasst. Und was beim Gewichtheben so geil ist, die machen ja alles über Volumen, noch mehr als beim CrossFit. Die machen ja unzählige Wiederholungen und immer submaximal um diese unzähligen, und die rechnen dann ja quasi ihr Wochenvolumen im Training und so weiter über die Tonnen, die sie bewegen. Mhm. Also ganz, ganz andere Trainingsplanung, ganz, ganz spannend, hochtechnisch, hochspezifisch. Wahrscheinlich für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer am wenigsten spannend, weil das fängst du meistens ja irgendwie als Kind, Jugendlicher an, gehst in den Verein und machst es dann richtig ernsthaft. Oder du machst CrossFit und willst dann im Gewichtheben im CrossFit besser werden und gehst mal in den Verein. Das betrifft jetzt wahrscheinlich weniger Leute, aber es ist von der trainingswissenschaftlichen Seite her extrem interessant. Vielleicht machen wir da mal eine extra Folge drüber. Und vielleicht laden wir auch mal jemand ein wie ein Oliver, der
sehr
da
gern.
Olympia, ich glaube, er war auf jeden Fall einer der erfolgreichsten deutschen Gewichtheber. Olympia Bronze, glaube ich, hat er gewonnen mehrmals. Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz spannend, die Art und Weise, wie die trainieren. Und wir finden auch da wieder halt dieses Submaximale, also Reps in Reserve, wenn man so will, schon spannend. So, last but not least, Strongman. Soll ich anfangen?
Leg los, jawohl.
Strongman, finde ich natürlich so geil, weil als Kind mich geprägt von der Seite Eurosport, aber ich muss auch heute sagen, aus meiner physiotherapeutischen Sicht auch extrem, extrem spannend, weil ich würde behaupten an dieser Stelle, von allen Sachen, die wir heute besprechen, ist Strongman das funktionellste. So, da kann man jetzt, da wird es jetzt ein paar drunter geben, die sagen, Alter, spinnst du jetzt völlig, ja, die sind einfach nur bekloppt. Nee, würde ich nicht so. Also klar, im absoluten Spitzenbereich ist es ein bisschen bekloppt und wie bei jedem Leistungssport, ist aber auch übrigens Hyrox und CrossFit mit Sicherheit auch. Was meine ich damit? Wenn du Kreuzheben, ist schon sehr funktionell, was Schweres vom Boden aufheben. Jetzt machst du aber aus dem Kreuzheben einen Stein. Jetzt musst du bei diesem Stein nicht irgendwie, wie weit ist die Stange vom Boden weg? Knapp 30 Zentimeter beim Powerlifting, oder?
Nicht ganz, ich glaube 25 sind es.
Ja, okay, 25 von mir aus. Diese 25 Zentimeter zu, ich muss unter einen Stein drunter greifen. Wie viel weiter ich mich da bücken muss, wie sich die Physiologie des Hebens verändert, ist Wahnsinn. Dann nehme ich diesen Stein hoch, lege den mir auf den Schoß, muss ihn aus dem Hip Drive nach oben beschleunigen, muss in eine Rückbeuge, also in eine Rücklage mit meinem ganzen Körper gehen, um diesen Stein an mir hochzurollen, um ihn dann zu schultern oder über Kopf zu drücken. Also das ist so eine körperliche Anforderung in Beweglichkeit kombiniert mit Kraft, mit Geschwindigkeit, mit Koordination, mit Gleichgewicht. Wahnsinn. Und wenn ich das jetzt möchte und clever mache, ist der Übertrag in Alltag. So, ich muss irgendwann später in meinem Leben mal wieder was hochheben, was auch immer, unfassbar groß meiner Meinung nach. Also der Körper wird eine Robustheit erlernen, wenn du regelmäßig solche Dinge aus dem Strongman-Sport trainierst, wie du es meiner Ansicht nach mit nichts anderem so hinkriegen kannst. Und deshalb ist auch Strongman, nicht nur, weil es irgendwie halt geil aussieht zuzuschauen und diese unfassbaren Kräfte von diesen unglaublichen Athleten sich anzuschauen, sondern auch für einen selbst, wenn man Lust hat, da mal Elemente ein bisschen mit einzubauen, kann das vom Gesundheitsaspekt her wahnsinnig sein, was kein Mensch glauben würde. Also wenn ich jetzt in irgendwelchen Videos Steine heben, dann ist das erste, oh, aber das kann ja nicht gesund sein. Doch, genau das kann sehr gesund sein. Wenn ich natürlich am ersten Training versuche, 100 Kilo Stein hochzuheben und ich habe noch nie in meinem Leben sowas gemacht, tue ich mir einfach nur weh, ist auch klar. Aber wenn ich das clever in mein Training einbaue und diese Elemente zulasse, und das sind ja nicht nur die Steine, das sind viele coole Sachen dabei beim Strongman, wie Farmer's Walk und so weiter, ist ja alles da auch mit drin. Yoke, also hier auf dem Rücken ein schweres Gewicht tragen, Da sind so viele Sachen dabei, die gesundheitlich so einen geilen Impact haben können, wenn ich das halt clever mit einbaue. Also Strongman finde ich gerade, sieht man ja auch, wer mir folgt auf Insta und Co., dass ich da gerade Spaß dran habe. Ich mache sogar jetzt einen Wettkampf mit Ende des Monats mit Steine heben, just for fun, weil ich es einfach sehr faszinierend finde und sehr, sehr geil finde. Und es ist unglaublich ursprünglich. Also diese Steine heben, das gibt's auf der ganzen Welt seit jeher, dass überall, auch hier in Deutschland übrigens, Steine so als irgendwelche Prüfungssteine und sowas von den Menschen bewegt wurden, hochgehoben wurden, über Distanzen getragen wurden und so weiter. Ob das die Wikinger waren, Schottland, sonst wo. Wahnsinn, wie viel Tradition das Ganze auch hat. Und ich finde Strongman richtig geil und freue mich sehr. Darum unterstützen wir da auch teilweise so ein bisschen als Sponsoren und so. In dem Rahmen, wie wir das können, weil ich es einfach cool finde, wenn sowas wieder ein bisschen mehr in der Gesellschaft auch gefeiert wird irgendwie. So, wie siehst du das, Patrick?
Genauso wie du, um es kurz zu machen, aber ich wollte vielleicht noch so ein Beispiel ergänzen, ja. Auch so ein bisschen in Abgrenzung zum Powerlifting. Denken wir mal so an eine Tätigkeit, die man vielleicht irgendwie mal aus dem Baumarkt kennt, ja, man hat irgendwie einen schweren Sack Blumenerde oder Zement oder wie auch immer, also eine nicht starre Last. Mhm. Jeder, der versucht hat, mal so einen Sack hochzuheben, weiß, okay, erstens, die sind unhandlich, weil die halt sich verbiegen und weil die halt variabel in ihrer Lastverteilung sind und dann legen die Dinger meistens auch auf den Boden, man kommt da schwer drunter. So, jetzt ist es natürlich super sinnvoll, wenn man 200 Kilo Kreuz heben kann und man will einen 30 Kilo Sack hochheben. Das bedeutet, die Beanspruchung durch diesen 30 Kilo Sack, die ist schon nicht mehr so groß, wie wenn man vielleicht nur 60 Kilo Kreuz heben kann. Ja. So, also es ist auf jeden Fall ein Vorteil, stark zu sein. Aber was man halt eben durch Powerlifting beispielsweise nicht trainiert, ist, die Position einzunehmen, die man dort vielleicht einnehmen muss, um diesen Sack vom Boden hochzubekommen. Ja. Weil man halt immer nur die gleiche Bewegung trainiert, mit einer Standard-Langhantel, mit Standard-Hantelscheiben, aus einer standardisierten Höhe, mit einer standardisierten Technik und so weiter und so fort. Und im Strongman-Sport ist es halt eben so, dass man aufgrund dieser auch wieder variablen Bewegungsaufgaben, es sind ja einige Disziplinen, die da mittlerweile in Frage kommen und die man auch...
Ja, und du hast dann halt eben ja auch, kann sein, du kommst da auch wieder auf einen Wettkampf oder so. Also ob man jetzt wettkampfmäßig Strongman machen muss, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber du hast auch dort immer wieder neue Sachen, ne? Ja. Wo dann irgendwie, weil es ja auch immer da ein bisschen drauf abzielt, dass es für die Zuschauer geil ist, ne? Und dass da was Fancyes passiert. Und du hast ja diese ganzen ballistischen Sachen drin. Also hier, Hammerhochwurf, Sandsackhochwurf. Ja. Du hast halt echt diese Vielfalt im Strongman, die total geil ist. Und was beim Strongman auch alle total unterschätzen als Zuschauer, die sind kardiovaskulär richtig fit, weil die ja ganz oft so Kombinationssachen haben hier. Du musst ein unglaublich schweres Gewicht, jetzt hier bei der Deutschen Meisterschaft haben sie 300 Kilo, so knappe, ich glaube so 50, 60, 70 Meter getragen, ne? Was ja schon völlig krank ist. Und ja. Mussten dann direkt eine 70 Kilo Hantel und die zweite war, glaube ich, noch schwerer, über Kopf einarmig drücken. So, das heißt, diese Kombination von, also auch von der Kondition her, also von der kardiovaskulären Ausdauerfähigkeit, Sauerstoffsättigung und so weiter, sind diese Athleten, was man ihnen nicht ansieht, richtig gut. Also ich möchte gegen Dennis Kohlrus nicht unbedingt Fahrrad fahren, zumindest nicht in der Ebene. So, der wird doch da unangenehm schnell und stark ja. sein. Ne? Das heißt, ist wirklich eine geile, vielseitige Sportart. Und das meine ich mit diesem Übertrag in Alltag. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, im Alltag brauchst du keine Steine heben. Ja, aber andere Sachen schon. Mal ein Extrembeispiel. Das hatte ich jetzt gerade wieder vor kurzem, wo mir das so klar wurde. In Italien beim Urlaub waren, ist ein alter Mann den Bordstein runtergestürzt und lag halt da, ne, und hat sich ein bisschen verletzt und so und lag halt da. Und dann bin ich hin und habe diesen Mann aufgehoben, ne? Da musst du richtig weit drunter greifen und so ein Mann, der so halb bewusstlos ist, den hebst du nicht so leicht hoch.
Ja, das wollte ich mit dem Beispiel, mit dem Sack vorhin eigentlich aussagen.
Ja, genau.
Strongman-Sport also, da halt wirklich
Vorteile birgt. Klar, natürlich, wenn ich im Kreuzheben unglaublich stark bin, schaffe ich das wahrscheinlich auch, aber fehlt mir die Beweglichkeit darunter, kann es sein, dass ich da echt zu kämpfen habe, weil ich unter den drunter greifen muss, zum Beispiel, ne? So, und da finde ich Strongman einfach unglaublich geil. Also diese Vielfalt, dieses Natürliche, dieses auch gerade beim Steinheben in der Rückbeuge, diese Länge in der Muskulatur, in der Hüfte zuzulassen und dann was Schweres nach oben und über Kopf. Und das ist einfach brutal, was du da körperlich lernst, wenn du das trainierst. Wahnsinnig, wie du dich da weiterentwickelst.
Ja. Ja, und wenn man jetzt diese Variabilität da mal mit CrossFit vergleicht, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Also Variabilität ist natürlich das Gegenteil von Spezifität, mhm. wobei es da halt nicht so ganz schlimm ausgeprägt ist wie im CrossFit, weil halt eben in den Wettkampfdisziplinen die Ausdauersachen komplett ausgeblendet werden. Also, sag mal, Strongman-Sport ist im Grunde genommen CrossFit ohne den Ausdauerpart.
Ja, also, mit schwereren Lasten.
Mit schwereren Lasten, genau, richtig. Also es hat Maximalkraftkomponenten.
Bei der Elite im CrossFit sind die Lasten ja auch geisteskrank hoch. Also ja, auf welchem Niveau brutal. CrossFit in dem Welt, also krank, ne? So, also ja. Das finde ich auf jeden Fall bei Strongman total geil und ich freue mich, wenn ich da auch ein bisschen inspirieren kann und ein paar Leute das mal ein bisschen ausprobieren. Und ich muss sagen, fast jedem, wo ich irgendwie die Steine mal näher bringe, finden es danach geil. Also die Steine, das ist das, was mich am Strongman am meisten fasziniert, wobei ich auch Locklift und so geil finde und
ja.
Diese Werfgeschichten geil finde. Also es ist einfach echt sehr, sehr cool. Und natürlich, was bei allen Sportarten, die wir jetzt aufgezählt haben, außer vielleicht beim Powerlifting, da ist ein bisschen mehr, dass du eher für dich unterwegs bist. Aber alle diese Sportarten haben einen geilen Community-Charakter. Also auch diese Strongman-Community ist total geil. Klein, aber total geil. Die CrossFit-Community ist geil. Hyrox ist geil. Das ist schon echt, das merkt man bei all diesen Sachen, die wir besprechen, immer wieder, dass dieses Zwischenmenschliche und zusammen was machen schon echt auch ein großer, großer Faktor ist.
Auf jeden Fall, ja. Finde ich auch wichtig. Finde ich gut, dass wir das nochmal hervorheben.
Ja.
Und was du eben gesagt hast, mit immer wenn du den Leuten das zeigst, finden die das auch geil, möchte ich auch nochmal kurz thematisieren, weil ich glaube, dass nicht das fehlende Interesse an diesem Strongman-Sport oder am Powerlifting oder an sonstigen Kraftsportarten die Leute davon abhält, das tatsächlich auszuprobieren, sondern dass da so ein gewisser Respekt da ist vor den Übungen, ja, und vor den Beanspruchungen, vor der Belastung, die da tatsächlich wirkt. Und dass man vielleicht auch so ein bisschen ein falsches Bild davon hat. Also Punkt 1, wenn man da irgendwo reingeht in irgendein Studio, wo man vielleicht auch Strongman trainieren kann oder wo man Powerlifting trainieren kann, dann sind dort natürlich auch Leute, die einem mit Freuden das Ganze irgendwie mal zeigen und beibringen, weil jeder, der das selbst betreibt, irgendwie auch Interesse daran hat, dass die Community wächst und mehr Leute das machen. Also ja. Da muss man sich in der ersten Instanz einfach nur mal trauen, dahin zu gehen und nett zu fragen. Und die Antwort wird in 99,99% der Fälle wahrscheinlich na klar lauten. Und der zweite Punkt, der so zu einer verzerrten Wahrnehmung beiträgt, ist meiner Meinung nach, dass man so aus den Medien, aus dem Fernsehen und so weiter eigentlich immer nur die Weltelite und auch ganz oft leider nur die Superschwergewichtsklassen kennt. Und dabei vergisst man, und vielleicht ist es oft auch gar nicht bekannt, dass die Kraftsportarten, die klassischen Kraftsportarten, Powerlifting, Weightlifting und Strongman, alle in Gewichtsklassen unterteilt sind.
Mhm.
Ja, was bedeutet, wenn man jetzt ein 75 Kilo schwerer Mensch ist, dann gehen wir jetzt mal von den Männern aus, ein 75 Kilo Mann, dann muss man dort natürlich jetzt nicht, sobald man mit Strongman anfängt, mit irgendeinem 180 Kilo Koloss konkurrieren. Ja,
nee.
Da gibt's eigene Gewichtsklassen und sonst wäre das ja auch hochgradig unfair.
Absolut. Ich würde jetzt gerne noch als Abschluss, weil wir haben jetzt schon wieder endlos überzogen und ja, ich hoffe, dass wir diese Time-Shift-Dinger gut eingebaut haben, dass man zumindest dahin spulen kann, wo es einen interessiert.
ja.
Auf jeden Fall wollte ich noch ganz kurz abschließend sagen, so diese Einordnung, wer sollte was machen? Und da versuche ich mich kurz zu fassen. Also wir haben ja die Empfehlung ausgesprochen, grundsätzlich alle Sachen, die wir hier aufgezählt haben, macht Sinn, mal reinzuschnuppern. Was ich meine mit für wen es war, ich merke zum Beispiel für mich, dass meine genetische Grundkonstitution für diese schweren Sachen, Powerlifting, Strongman-Elemente und so weiter, dass ich da ein bisschen mehr Talent habe. Also nicht talentiert bin im Sinne von, dass ich jetzt da was reißen kann in dem Sport, aber diese Sachen liegen mir eher. Was mir nicht so gut liegt, sind die Lauf- und Ausdauersachen. Und jetzt ist für mich der Trick, auf der einen Seite gebe ich dieser Genetik nach und mache die Sachen, die mir wirklich liegen. Also ich werde High Rocks in meinem Leben vielleicht nochmal machen, meiner Frau zuliebe mit einem Double oder so, was dann eh meiner Meinung nach relativ easy geht. Aber ich werde mich jetzt nicht auf High Rocks oder so als meine ultimative Sportart spezialisieren, weil es irgendwie von meiner persönlichen Natur eher weiter weg ist. Baue ich trotzdem Elemente ein? Ja, unbedingt, weil gerade das, was mir ja nicht so liegt, ist, um gesund zu bleiben, ganz, ganz wichtig zu trainieren. Also hast du ja gesehen, gestern Nacht wieder brav auf dem Ergometer
Ja.
kardiovaskuläres Training betrieben. Und das würde ich aber als Empfehlung trotzdem euch da draußen so geben, wenn ihr merkt, ihr seid einfach fürs Laufen nicht gemacht. Ich habe so eine gute Freundin, der es gerade so ein bisschen so geht, die an Laufen total Spaß gefunden hat, aber sich damit ganz, ganz schwer tut und auch eine Verletzung nach der anderen kommt so. Dann darf man dem, glaube ich, nachgeben und sagen, lass mich mal das ambitioniert machen, wo ich das Gefühl habe, mein Körper ist dafür ein bisschen talentiert und bau die anderen Sachen so viel ein, dass sie dir gesundheitlich richtig viel bringen. Das wäre
Genau.
so meine Empfehlung, wie ich es für mich mache, wie ich es für mich smart finde, wie ich das Gefühl habe, dass ich am ehesten gesund bleibe und wieder am meisten Spaß dran habe, weil die Dinge, die mir eher liegen, machen ja auch mehr Spaß, also mache ich es wieder konsequenter und nachhaltiger und besser. Und das würde ich euch so als Empfehlung von meiner Seite geben. Sucht euch die Sportart aus, die euch am meisten Spaß macht, wo ihr das Gefühl habt, die ist für euren Körper gut. Und baut unbedingt von den anderen Sachen, die euch nicht so liegen, Elemente ein, dass ihr gesund bleibt. Und das ist extrem wichtig, wenn ich jetzt gerade andersrum, also die Leute, die in Ausdauersachen total talentiert sind und gerne laufen und da gut drin sind und so, ey, ihr müsst eine Kraftkomponente mit einbauen, um gesund zu bleiben. Unbedingt, ne? Also es gilt für beide Lager gleichermaßen.
Auf
Und
jeden
das wäre
Fall.
so meine abschließende Empfehlung. Und jetzt bin ich auch durch und wir haben wahrscheinlich wieder 2 Stunden voll, wir zwei Freaks. Aber das letzte Wort gehört dir, mein Freund.
Ja, du, ich schließe mich dabei allem an, was du gesagt hast. Ja, Kraftsportler sollten eine Ausdauerkomponente mit aufnehmen, Ausdauersportler sollten eine Kraftkomponente aufnehmen. Ja, und es ist nicht entweder oder. Also frei nach dem Motto, das eine tun und das andere nicht lassen. Damit bin ich eigentlich auch am Ende.
Dann vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Sorry, dass wir den restlichen Teil ohne Bild aufnehmen mussten, für alle, die auf YouTube zugeschaut haben, aber unser Internet hat hier gestreikt. Ich würde sagen, den nächsten Patrick nehme ich wieder von zu Hause auf, da ist das Internet irgendwie stabiler. Abonniert das Ding, liked, kommentiert. Wir freuen uns, dass wir immer mehr Zuschauer kriegen. Danke für die tollen Nachrichten auf Instagram und Co. Und gerne mal Fragen drunter ballern, weil dann, wenn ihr sagt, das und das Thema müsst ihr mal unbedingt beleuchten, dann gehen wir da gerne drauf ein. Wir machen das hier für euch. So, in diesem Sinne, wir sind raus. Danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Patrick, fürs Mitmachen. Und wir
Danke
sehen
auch.
uns nächste Woche. Tschüss.
Bis dann, tschüss.